Ich habe jetzt gedacht, ich fange heute mal mit einem Geständnis an. Und zwar vor 4 Jahren haben wir ja umgebaut in Kenzing. Und da muss ich eingestehen, habe ich am Karfreitag zu Hause gearbeitet und auch Lärm gemacht. Heute habe ich über den Karfreitag gelesen und habe gelesen, dass es eigentlich ein Tag ist, wo man stille wird, wo man trauert und sich dem bewusst wird. Auf dem Weg hierher habe ich jetzt die ganzen Leute an der Eisdiele gesehen, habe so gedacht, irgendwie fällt es mir schwer, jetzt so diese Stimmung aufzugreifen. Und jetzt stehe ich hier und hoffe, dass Gott mich aber inspiriert, dass ich jetzt da hinkomme und euch da auch mitnehmen kann, was Karfreitag bedeutet und was dieses Kreuz bedeutet. Wir haben es deswegen auch ein bisschen dunkel gemacht, weil dieses Denken an das Kreuz, dieses ist auch so eine Art Trauer, ist ja auch eigentlich ein Tag, wo man fastet, wo man sich das bewusst macht, was da am Kreuz passiert ist. Jetzt hat man Ausgrabungen gemacht vor 50 Jahren und auch schon davor, vor 100 Jahren, im Vatikan und auch unter dem Petersdom und hat gehofft, dass man das Grab von Petrus findet. Weil irgendwie wollte man sicherstellen, dass der jetzt wirklich da unter dem Petersdom begraben ist. Und dabei hat man so Katakomben entdeckt, also die ganzen Gräber von früher, von den ersten Christen, so um die Zeit nach Christus, 50 nach Christus und später. Auch Märtyrer, die da gestorben sind. Und dann hat man irgendwie gestaunt, dass auf diesen Gräbern keine Kreuze waren, sondern da war ein Hirte drauf oft oder eine Weinrebe oder der Fisch. Und das hat man dann irgendwie geforscht und hat auch viel darüber geschrieben und ist zu dem Schluss gekommen, dass für die ersten Christen das gar nicht möglich war, diesen Tod Jesu mit dem Kreuz in Verbindung zu bringen. Das war zu schlimm, weil das Kreuz war was für Verbrecher, das war was für Bestrafte, aber nicht was Jesus entsprach und von dem, was er getan hat, sondern man hat es in Verbindung gebracht mit dem Bild des Hirten. Wenn man also über den Tod Jesu gesprochen hat, hat man von einem Hirten gesprochen, der gekommen ist, seine Schafe wieder zu sammeln. Und das fand ich irgendwie ein interessanter Gedanke. Erst so 300 nach Christus ist dann das mit dem Kreuz gekommen, da hatte man genug Abstand wieder von diesem qualvollen Tod und dann ist das Symbol des Kreuzes entstanden. Und so fällt es auch uns heute vielleicht eher leicht, über dieses Kreuz zu sprechen, weil wir gar nicht wissen, was das wirklich bedeutet hat, diese Qualen und wie das auch aussah und wie Jesus da gemartert und gelitten hat. Jetzt habe ich einen interessanten Vers zum Thema heute gefunden, zum Karfreitag, in Johannes 12. Und es sind so die letzten Worte, also bevor Jesus dann geht und bevor er stirbt. Also in der alten Geschichtsschreibung ist ja interessant, da wird immer viel über die Geburt von einem Menschen geschrieben und viel aber auch über das Ende. Also wir finden nicht viel über die Mitte von Jesus, bevor er dann 30 war, finden wir fast gar nichts. So, das ist so die Geschichtsschreibung und die letzten Worte und die Anfangsworte, das ist so das Wichtige. Und das kennen wir ja auch, bevor ein Mensch stirbt, das sind so die Worte, die uns prägen, die irgendwie bleiben. Und so war es jetzt auch bei meiner Mutter, die ist ja am 3. April gestorben, das war ein Mittwoch. Da habe ich nachts einen Anruf gekriegt, dass sie gestorben ist in Ettenheim im Krankenhaus. Und dann wacht man ja so am nächsten Tag auf, auch den Abend noch, und reflektiert so über diesen Menschen, der jetzt gestorben ist. Und das, was so bleibt und was einem erinnert, ist so das, was man zuletzt gesprochen hat mit dem Menschen. Und ich erinnere mich, und das war das Schöne, wir hatten am Sonntag noch, wir als Familie, unsere Mutter besucht und es war wirklich eine schöne Zeit. Und es war so eine Ruhe da und dann hat sie noch gesagt, sie hat irgendwie so eine Unruhe, ich soll noch für sie beten. Dann habe ich für sie gebetet und ganz friedlich hat sie dann geschlafen. Und an dem Tag hat sie mir auch nochmal gesagt, wie schön sie mich findet, so, das hat sie immer gesagt. Ich glaube, damit hat sie einfach gesagt, wie sehr sie mich liebt, das wollte sie mir damit sagen, so durch die Blume. Und jetzt dann, als sie gestorben ist, war das, was bei mir hängen geblieben ist, wo ich drüber nachgedacht habe und wo ich dann auch so eine Ruhe hatte. Das war einfach nochmal schön, mit ihr so einen Tag zu verbringen. Und so ist es auch jetzt für die Jünger. Jesus weiß es ja schon, dass er geht und er gibt ihnen jetzt noch ein paar Sachen mit, an die sie sich dann erinnern werden. Und das ist sehr interessant. In Johannes 12 lesen wir das so ein Gespräch. Johannes Evangelium. Kapitel 12, Vers 20. Ich muss vielleicht noch dazu sagen, das ist vor dem Passafest. Also das Passafest war das Fest, wo man dann das Fest der ungesäuerten Brote, wo man den Auszug aus Ägypten gefeiert hat. Da kamen alle Juden, alle gläubigen Juden kamen nach Jerusalem von überall aus der Welt. Die waren ja zerstreut durch Kriege und durch Zerstörung von Jerusalem und die kamen dann alle, haben sich gesammelt in Jerusalem. Und dann heißt es, dass einige Griechen auch heraufgekommen waren, um anzubeten auf dem Fest. Also mit dem Fest ist dieses Pesach oder das Passafest gemeint. Diese Griechen, die traten zu Philippus, der aus Bethsaida in Galiläa war, und baten ihn und sprachen, Herr, wir wollen Jesus sehen. Philippus kommt und sagt es Andreas. Und Andreas und Philippus sagen es Jesus. Jesus aber antwortete ihnen und sprach, die Stunde ist gekommen, dass der Menschensohn verherrlicht werde. Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wenn das Weizenkorn nicht in die Erde fällt und stirbt, bleibt es allein. Wenn es aber stirbt, bringt es viel Frucht. Wer sein Leben lieb hat, der verliert es. Und wer sein Leben auf dieser Welt hasst, der wird es bewahren zum ewigen Leben. Jetzt ist meine Seele voll Unruhe. Und was soll ich sagen? Vater, hilf mir aus dieser Stunde. Darum bin ich in diese Stunde gekommen. Vater, verherrliche deinen Namen. Da kam eine Stimme vom Himmel, die sagte, ich habe ihn verherrlicht und ich will ihn abermals verherrlichen. Da sprach das Volk, das dabei stand und zuhörte, es hat gedonnert. Andere sprachen, ein Engel hat mit ihm geredet. Jesus antwortete und sprach, diese Stimme ist nicht um meinetwillen geschehen, sondern um euretwillen. Jetzt ergeht das Gericht über diese Welt. Jetzt wird der Fürst dieser Welt hinausgestoßen werden. Und wenn ich erhöht werde von der Erde, so will ich alle zu mir ziehen. Das sagte er aber, um anzuzeigen, welchen Todes er sterben würde. Herr Jesus, ich möchte dich bitten jetzt, dass du dich offenbarst in unseren Herzen, dass wir das verstehen und dass du mich jetzt gebrauchst, als dein Werkzeug auch von dir zu erzählen, dass wir von dir hören und von dir wie so eine Offenbarung bekommen und es verstehen, was es bedeutet, was da geschehen ist. Amen. Also da kamen ein paar Griechen rauf und die wollten auch zum Fest und die wollten endlich mal den Jesus sehen. Und Jesus sagt dann, ich habe jetzt eigentlich keine Zeit. Meine Stunde ist jetzt gerade gekommen. Also man sieht jetzt gar nicht, dass der sich auf ein Gespräch einlässt, sondern er sagt, meine Stunde ist gekommen, auf dass ich verherrlicht werde. Und das habe ich so in meiner Vorbereitung gelesen, habe so gedacht, das verstehe ich nicht. Also Jesus soll am Kreuz sterben und hier steht jetzt, dass er verherrlicht wird. Also für mich sieht Herrlichkeit irgendwie anders aus, als wie wenn jemand am Kreuz stirbt. Und da habe ich mich viel mit beschäftigt und auch überlegt und gebetet, was bedeutet das, dass Jesus verherrlicht wird am Kreuz. Und ich habe gestern was Gutes gelesen, da stand, wenn jemand verherrlicht wird, heißt es, dass sein Charakter offenbar wird, zum einen, und zum anderen, dass er auf seinen Ehrenplatz kommt. Also ich gebe euch ein Beispiel. Jetzt nehme ich mal, darf ich dich nehmen, ja? Wenn ich jetzt die Ika verherrliche, dann sage ich, Mensch, guck mal, dann sage ich mal, steh mal auf, dann können alle sie sehen, das mache ich jetzt nicht, aber die Eka ist so eine tolle Person, die ist eine starke Persönlichkeit, die setzt sich hier ein für die Gemeinde, die ist sehr engagiert, die macht, hat ein gutes Herz, so würde ich sie verherrlichen und würde über ihren Charakter sprechen, was wirklich in ihr ist. Und ich mache das öffentlich, also es ist eine Verherrlichung. So, wenn man jetzt das Wort mal versucht zu erklären. Das ist nur ein Beispiel. Aber und das Zweite ist, verherrlichen heißt auch, ich bringe jemanden auf den Ehrenplatz. Wenn jetzt jemand hier ist, der eine sehr große Persönlichkeit, dann würde ich jetzt sagen, komm doch mal nach vorne und setz dich hier vor und würde dieser Person eine Ehre geben. Ich würde sagen, du darfst in die erste Reihe sitzen. Also zum Beispiel, wenn der Bürgermeister manchmal da ist, dann gebe ich dem Bürgermeister schon die Ehre, wenn er am Kräuterfest da ist und sage, schön, dass Sie da sind, Herr Bürgermeister, und gebe ihm die Ehre, die er hat in diesem Amt. Also das Zweite ist von Verherrlichung ist, dass ich jemand an diesen Ehrenplatz setze, die Ehre, die ihm gebührt. Das heißt, wenn Jesus sagt, dass er verherrlicht wird am Kreuz, dann passieren am Kreuz diese zwei Dinge. Erstens, dass sein Charakter offenbar wird und zweitens, dass er an diesen Platz tritt, wo er hingehört, diesen Ehrenplatz, der ihm zugesteht. Und jetzt gibt es ja da eine relativ spannende Geschichte, auch vor seinem Tod, noch ein Tag vor dem Passafest, wo dieser Charakter Jesus offenbar wird. So eine Geschichte, die da passiert, die uns zeigt, was am Kreuz geschieht und wie sein Charakter ist. Und die finde ich irgendwie spannend, da ist auch der Petrus drin. Und zwar ist das auch in Johannes ein Kapitel später. Da sitzen die zusammen und feiern dieses Passa, sie feiern gemeinsam Abendessen. Und dann steht Jesus auf, heißt er, legt seine Oberkleider ab, Johannes 13, Vers 3, umgürtet sich mit einem Handtuch und fängt an, seinen Jüngern die Füße zu waschen. Also da denkt ihr jetzt nichts dabei, Füße waschen. Füße ist für uns was Normales, ich meine, wir laufen mit Flipflops rum im Sommer, so Füße, da denken wir uns nichts dabei. Aber in dieser Kultur im Mittleren Osten sind Füße was Unreines. Das hat sich bis heute gehalten. Also ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber ich gebe mal ein Beispiel. Wenn ihr heute in der Kirche sitzt und ihr würdet die Beine überschlagen und es ist ein Gottesdienst oder auch in einer Moschee und eure Fußsohle würde auf euren anderen zeigen, der auch mit Gott anbetet, wäre das eine Beleidigung. Ist bei euch nicht auch so? Ja. Also ihr könntet nicht in einem Gottesdienst eure Fußsohle zeigen. Also Füße, das ist, also ich denke, ist das gerade bestätigt, ist auch so, da würde jemand kommen, würde sagen, hey, mach deine Füße wieder runter. So in diesem Kontext. Und so war das früher auch, Füße, also stinkende Füße, das ist eine Beleidigung. Und vielleicht erinnert ihr euch, als Saddam Hussein, als diese Statue gefällt wurde, da kamen die Leute, die wirklich von ihm enttäuscht waren, die sehr böse auf ihn, die kamen mit ihren Schuhen, haben mit ihren Schuhen auf diese Statue geschlagen, weil dieses Schlagen mit dem Schuh ist so ein Zeichen von tiefster Enttäuschung und von tiefster, was Schlimmeres gibt es nicht. Auch auf den Busch haben sie ja mit Schuhen geworfen, das hat eine symbolische Bedeutung. Und jetzt kommt hier Jesus hier und macht was mit den Füßen. Erstens mal, er kleidet sich mit diesem Handtuch. Also normalerweise, das macht ein Sklave des Hauses. Jesus ist zwar der Gastgeber, aber normalerweise ist dafür ein Sklave da, die Füße zu waschen. Aber das würde dann nicht ein jüdischer Sklave machen. Kein jüdischer Sklave würde die Füße waschen. Also ich habe da eine Geschichte gehört, da haben die mal so ein Theaterstück aufgeführt über den verlorenen Sohn. Und da gibt es ja diese Stelle, wo dann der Vater dem Sohn die Schuhe wieder anzieht und es wurde gespielt von Juden. Und dann an dieser Stelle, wo sie das üben sollten, haben die gesagt, also das mache ich nicht, ich ziehe dem nicht die Schuhe an. Das heißt, das würde ein Jude nicht machen, jemand anderem an die Füße gehen oder auch die Füße waschen. Wenn das ein Sklave macht, dann auch kein Jüdischer. Wir sehen das auch bei Abraham, als diese Engel kamen zu Gast. Da hat er ihnen nur Wasser hingestellt, dass sie die Füße selber waschen. Also er hat sie nicht gewaschen und zwar auch niemand da, der sie gewaschen hat. Also was Jesus hier macht, indem er ihnen die Füße wascht, ist damit offenbart er seinen Charakter, nämlich der Charakter eines Dieners und der Charakter dessen, der so eine Liebe bringt, die was kostet. Also was Jesus hier tut, das kostet ihn alles. Das ist die höchste Form der Erniedrigung, dass er seinen Jüngern die Füße wascht. Und dann fängt er da an zu waschen mit dem Handtuch, als Sklave verkleidet oder als Sklave gekleidet und geht so durch, bis er zu Petrus kommt. Und der Petrus kapiert es und er traut sich auch, jetzt was zu sagen und sagt, Jesus, ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst, das geht gar nicht. Also ich kenne das übrigens auch, wo ich früher war, da haben wir uns die Füße gewaschen, einmal im Jahr an der Bibelschule, wo ich studiert habe. Im ersten Jahr habe ich das noch mitgemacht, so. Dem anderen die Füße waschen ging noch, aber dass mir jemand die Füße wascht, das war schon irgendwie unangenehm. So im zweiten Jahr habe ich mich dann immer versteckt, das irgendwie hat mir das noch nicht so gepasst. Und ich kann das irgendwie ein bisschen so verstehen, das ist ganz unangenehm, wenn dir jemand die Füße wäscht und du das zulässt. Also wenn dir jemand so eine bedingungslose dient und dir bedingungslos etwas an dir tut, was du gar nicht verdient hast oder was dir nicht zustehst, das ist schwierig, sich darauf einzulassen. Und deswegen sagt Petrus, Jesus, ich will nicht, dass du mir die Füße wäschst. Und dann gibt Jesus aber so einen Geheimnispreis und er sagt, Petrus, wenn du es nicht schaffst, dich darauf einzulassen, das, was ich dir hier biete, in meiner Demut, in meiner Dienerschaft, dann hast du keinen Anteil an dem, was später passiert, dann hast du keinen Anteil an mir. Dann macht es bei Petrus Klick und dann sagt er, dann will ich, dass du mir auch die Hände wäschst und den Kopf und alles. Und dann sagt Jesus, nee, du hast es auch schon wieder nicht kapiert. es sind ja nur die Füße schmutzig. Aber hier ist so dieses Bild vom Kreuz, von dieser Liebe und dass hier so eine Fusion, mir fällt irgendwie kein besseres Wort ein, wenn wir das schaffen, in unserem Herz uns auf diese Liebe einzulassen, dann haben wir Anteil an ihm. Ich muss es, glaube ich, kurz lesen. Johannes 13, dann haben wir es auch wörtlich. Vers 6, er kommt nun zu Simon Petrus, der spricht zu ihm, Herr, du wäschst meine Füße? Vers 7, Jesus antwortete und sprach zu ihm, was ich tue, weißt du jetzt nicht, du wirst es aber nachher verstehen. Vers 8, Petrus spricht zu ihm, du sollst nie und nimmer meine Füße waschen. Jesus antwortete ihm, wenn ich dich nicht wasche, so hast du keinen Teil mit mir. Vers 9, Simon Petrus spricht zu ihm, Herr, nicht meine Füße allein, sondern auch die Hände und das Haupt. Jesus spricht zu ihm, wer gebadet ist, hat nicht nötig, sich zu waschen, ausgenommen die Füße, sondern ist ganz rein. Und ihr seid rein, aber nicht alle. Und so weiter. Also er sagt zu ihm, was ich jetzt tue, weißt du nicht, sondern das wirst du erst nachher verstehen. Es ist hier dieser Hinweis auf das, was am Kreuz passiert. Und so wie ich das vorher gesagt habe, wie ich daran gedacht habe, an das, was meine Mutter mir zuletzt gesagt hat, so und diese Zeit, die ich mir hatte mit ihr, so zielt auch Jesus darauf ab, dass wenn er gestorben ist, dass sie dann verstehen, was da am Kreuz passiert ist. Weil am Kreuz dort passiert das Gleiche. Jesus wird verherrlicht, sein Charakter eines Dieners wird offenbar. Und wir bekommen Anteil an diesem Kreuz, wenn wir uns darauf einlassen können, dass jemand uns Liebe entgegenbringt, die was kostet. Das ist eine Art von Demut, sich darauf einzulassen, dass jemand an uns etwas tut, weil eigentlich wollen wir selbst ja gerecht sein. Es fällt uns irgendwie schwer, was von anderen anzunehmen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch kennt. Also wenn ich manchmal Trinkgeld kriege auf der Arbeit, dann sage ich immer, ah nee, ist doch jetzt nicht nötig. Dann sage ich die Leute, jetzt nimm's. Und dann sage ich wieder, nee, ist nicht nötig. Und dann jetzt nimm's. Und dann irgendwann nimmt man es dann. Und unser Psychologieprofessor hat mal gesagt, wenn euch jemand was schenkt, dann sagt einfach Danke und nehmt's. Und ich übe mich immer noch dran, einfach Danke zu sagen. Also in anderen Ländern ist es irgendwie einfacher. Ich habe damals auf dem Amazonas, ich hatte eine Gitarre dabei auf unserer Weltreise. Und irgendwann habe ich gemerkt, da war jemand, der wollte spielen, habe ich sie ihm geschenkt und hat einfach gesagt, danke. Und hat sie genommen, hat dann die ganze Zeit gespielt, wo ich gedacht habe, wow, das würde ich auch gern können, das einfach annehmen, dieses Geschenk. Und darum geht es, Jesus gibt hier diesen Hinweis, wenn ihr da keinen Anteil dran habt, wenn ihr euch die Füße nicht waschen lasst und wenn ihr das, was am Kreuz da passiert, dieser Akt der Demut, nicht zulasst, dann habt ihr da keinen Teil dran. Und da möchte ich euch heute Morgen hineinnehmen und Jesus euch hineinnehmen, wenn ihr das zulasst an euch, dass an euch das geschieht, dass er euch dienen darf durch das Kreuz und das, was er da getan hat, dann kann was passieren, dann habt ihr Anteil an ihm. Das Problem ist aber immer so diese Gerechtigkeit. Also wir versuchen ja eigentlich so selber gerecht zu sein und gut zu sein. Bei uns in der Familie ist es ein bisschen anders. Das hat jetzt auch wieder mit meiner Mutter zu tun, ist jetzt aber Zufall. Als sie damals in der Psychiatrie war und man gemeint hat, sie hat Demenz, hat der Chefarzt uns da beraten und hat gesagt, in eurer Familie geht es immer um Schuld. Und er hat gesagt, es geht aber nicht um Schuld. Aber ich habe dann so drüber nachgedacht und gemerkt, bei uns geht es wirklich immer um Schuld. Und dann habe ich so überlegt, und bei uns in der Firma zum Beispiel geht es auch immer um Schuld. Also ich habe jetzt gerade eine Baustelle in Rust und irgendwie da läuft so alles schief. Da war jetzt die Tür so breit gebaut, aber als sie dann kam, war sie 10 cm breiter. Und dann müssen die da irgendwie was absägen und dann geht es irgendwie so immer darum, wer ist denn jetzt schuld? Und dann ist entweder der Chef schuld oder halt der Lehrling und wenn es dann keinen gibt, dann wird es schwierig. Also diese Frage, wer ist schuld, ist so auch diese Frage nach, ich bin eigentlich gut oder ich bin gerecht. Ich bin doch nicht schuld. Und es geht immer um diese Gerechtigkeit. Wir versuchen eigentlich vor Gott und vor den Menschen gut dazustehen. Es fällt uns ganz schwer, einfach mal zu sagen, hey, wir haben vielleicht auch Schuld oder wir haben da was gemacht. Und der Prophet Jesaja beschreibt das Problem von dieser eigenen Gerechtigkeit, dass es ist, als hätten wir Flecken auf unseren Kleidern. Also in Jesaja 64, Vers 5 steht es, ihr versucht gerecht zu sein, aber ihr habt befleckte Kleider. Und das ist unser Problem. Wir versuchen vor Gott irgendwie gut dazustehen, wir versuchen gerecht zu sein, aber wir stehen immer vor ihm mit befleckten Kleidern. Und da komme ich zu diesem zweiten Punkt, wo es heißt, er wird verherrlicht, indem er diesen Ehrenplatz bekommt. Und das ist ein sehr interessanter Hintergrund. Jesus wird am Tod, am Kreuz bekommt er diesen Ehrenplatz, der ihm gebührt, zurück. Und da passiert etwas, was mit Gerechtigkeit zu tun hat. Ich versuche euch das zu erklären. Es wird beschrieben im Kolosserbrief, da heißt es irgendwie, dort am Kreuz ist sowas passiert, es war wie ein Triumphzug. Und an das Kreuz wurde dann das Gesetz, was ein Schuldbrief war gegen uns, was uns Schuld zugewiesen hat, geheftet. Und durch diesen Triumphzug dort am Kreuz sind wir frei und gerecht geworden. Ich möchte das noch erklären und dann mache ich auch nicht mehr so lange, aber das ist, glaube ich, noch wichtig. Das war früher so, wenn die Römer einen anderen König erobert haben oder ein anderes Volk, dann haben die den zurückgebracht in ihre Stadt und dann gab es einen Triumphzug. Und dann musste dieser König in einem Käfig sitzen. Manchmal hat man ihm sogar die Daumen abgezwickt und er wurde gedemütigt und öffentlich zur Schau gestellt. Und es wurde öffentlich gezeigt, dieser König wurde besiegt. Das war ein Triumphzug, da haben alle gejubelt. Und in Kolosser 2, Vers 14 wird es beschrieben. Und da heißt es eben, dass Jesus auch so einen Triumphzug gemacht hat. Ich muss wieder lesen, glaube ich. Das ist viel besser, wenn ich das lese. Kolosser 2 müsste es sein, Vers 14. Da heißt, er hat den Schuldschein gegen uns gelöscht. Und Vers 15, er hat die Gewalten und die Mächte völlig entwaffnet und sie öffentlich zur Schau gestellt. In ihm hat er den Triumph über sie gehalten. Also hier kommt dieses öffentlich zur Schau gestellt. Das heißt, dort am Kreuz ist ein Triumphzug. Das war ein Triumphzug über den Feind, über Satan, weil es heißt, dass Satan ist derjenige, der uns anklagt und sagt uns, dass wir schuldig sind. Wir lesen das auch in der Offenbarung. Das heißt, er ist der die Brüder anklagt, also der die Christen anklagt und ihnen immer wieder sagt, ihr seid schuld. Und dann heißt es aber weiter, dass wir gereinigt werden durch dieses Blut. Das heißt, was dort am Kreuz geschehen ist, ist, dass Jesus diesen Platz einnimmt und den Satan besiegt und dass diese Gerechtigkeit, die wir nicht bringen können, dass er die uns schenkt. Also ich weiß nicht, ich versuche hier gerade was sehr Kompliziertes zu erklären, ob ihr das versteht. Jesaja beschreibt es dann so, dass er uns mit Kleidern der Gerechtigkeit kleidet. Das heißt, was bei dieser Verherrlichung passiert ist, ist, dass Jesus uns ein Kleid der Gerechtigkeit gibt. Und dass, wenn wir jetzt vor Gott stehen, dass wir jetzt gerecht sind. Und damit hat er die ganze Kraft des Satans zerstört. Weil dieser Satan, der uns versucht zu verklagen und zu sagen, ihr seid schuld, hat kein Anrecht mehr. Es gibt natürlich so noch so eine andere Form von Schuld, das ist diese Überführung, das ist der Heilige Geist, der in uns wirkt und uns überführt von Sünde. Und wir haben aber die Chance, zu diesem Kreuz zu kommen, weil dort am Kreuz, da ist sowas passiert, so eine Wende. Also im Alten Testament musste ja immer der Hohepriester Blut bringen von Tieren, damit Versöhnung mit Gott geschieht. Aber im Neuen Testament sagt Jesus, dass er dieses Opfer und dieses Blut gebracht hat, sodass wir durch Jesus diese Versöhnung haben und die aber vollkommen ist. Und jetzt ist es ja interessant, Stephanus, glaube ich, war es, der gesteinigt wurde. Ich habe vorhin meine Frau gefragt, die hat gesagt, Stephanus war es. Und er sagt ja dann, er hat den Himmel offen gesehen und sah Jesus dort sitzen. Und so wird es auch in Hebräer beschrieben, dass Jesus sitzt zur Rechten Gottes. Und das ist dieser Ehrenplatz, wo er verherrlicht ist und wo er jetzt sitzt. Damit wollte ich jetzt noch was sagen, jetzt fällt es mir gerade nicht ein. Genau, Jesus sitzt dort auf diesem Ehrenplatz, als Priester, der dieses Blut gebracht hat. Und er hat sich gesetzt, weil dieses Opfer fertig ist. Und wenn wir jetzt durch Jesus können wir dieses... Also der Priester im Alten Testament, der musste immer wieder Opfer bringen, das hat nie gereicht. Aber das Opfer, was Jesus gebracht hat, ist fertig. Und deswegen kann Jesus sagen, seine Gerechtigkeit wird zu unserer Gerechtigkeit. Und das ist es, was wir an Karfreitag, wo wir dran denken. Jesus wurde verherrlicht, sein Charakter wurde offenbar. Und Punkt 2, Jesus wurde verherrlicht, er ist an seinen Ehrenplatz getreten. Er sitzt jetzt zur Rechten dort als König und regiert. Und er spricht uns zu, dass wir Kleider der Gerechtigkeit bekommen können. Also es sieht dann ungefähr so aus. Wenn wir zu Jesus kommen, dann wäre es jetzt ohne Kleider. Ich muss das jetzt irgendwie demonstrieren. So stehen wir so vor Gott mit dreckigen und schmutzigen Kleidern. Ungepflegt und wir können nicht gerecht werden. Aber Jesus möchte durch das, was am Kreuz passiert ist, und diese Kleider, das ist wie so ein Kleid, was wir anziehen, der Gerechtigkeit, das möchte er uns anziehen. Und dann stehen wir vor Gott mit diesem Kleid von Jesu Gerechtigkeit. Das ist nicht so leicht. Und dann schaut Gott uns an und sagt, du bist gerecht durch das, was ich am Kreuz getan habe. Und das ist Karfreitag. Amen.